und ihre Kinder aus den Kampfgebieten in ihre Heimat reisen und warnt vor einer möglichen neuen Generation von Dschihadisten. Die grünen Innenexpertin Mihalic forderte ein bundesweites Präventionsnetzwerk. Sie hält die Erkenntnisse der Bundesregierung über mögliche Rückkehrer für zu vage. Der britische Rockmusiker Ray Thomas, Mitbegründer der Moody Blues, ist tot. Nach Angaben seiner Plattenfirma starb er bereits am Donnerstag in seinem Haus in Surrey im Alter von 76 Jahren. Die Moody Blues waren in den 60er Jahren vor allem mit ihrer Rockballade Nights in White Satin berühmt geworden. Im Viertelfinale des DFB-Fußballpokals empfängt der dritte Ligist SC Paderborn den FC Bayern München. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die weiteren drei Spiele sind Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05, Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen und Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg. Die Viertelfinalpartien finden am 6. und 7. Februar statt. Das Wetter. In der Nacht in der Mitte stark bewölkt, im Süden häufig Nebel, im Norden dagegen klar. Überall meist trocken, bei minus 2 bis 6 Grad. Am Tage in der Nordhälfte zeitweise sonnig, in der Südhälfte wolkig oder hochnebelartig bedeckt und meist niederschlagsfrei. Temperaturen 1 bis 5 Grad im Norden und Osten und 6 bis 12 Grad im Westen und Süden. Die weiteren Aussichten, am Dienstag bewölkt mit örtlichen Schauern, im Süden später trocken, bei Temperaturen zwischen 2 und 11 Grad. Soweit die Meldungen.
Deutschlandfunk Kultur. Tonart Klassik.
Und auch zur zweiten Stunde begrüßt sie Philipp Quiring. In dieser Stunde begegnen wir der Violinistin Franziska Pietsch, die die Violinsonaten sowie die zwei Violinkonzerte von Sergei Prokofjew eingespielt hat. Franziska Pietsch ist heute 48 Jahre alt, ist auf den großen Bühnen der Welt als Solistin regelmäßig zu Gast. Normalerweise würde man an dieser Stelle nicht auf ihren Werdegang als Musikerin eingehen, nicht auf die Ausbildung, die sie als Kind erhalten hat. Jedoch ist es bei Frau Pietsch so, dass sie sich jahrzehntelang nicht zu ihrer Kindheit geäußert hat, wie sie es für sie als 13-Jährige war, als sie zu den zahlreichen geförderten Talenten der DDR gehörte, bis ihr Vater schließlich von einer Orchesterreise nicht zurückkam, im Westen blieb. Auch heute noch fällt es ihr schwer, darüber zu sprechen, wie die Staatsförderung eingestellt wurde, sie zunächst musikalisch ganz auf sich alleine gestellt war. Franziska Pietsch.
Also es brach natürlich sofort eigentlich alles zusammen. Also wie so ein Kartenhaus, was in sich zusammenfällt. Das heißt, ich wurde von jedweder Ausbildung sofort ausgeschlossen. Das heißt, es kamen dann Weisungen, das nannte man Weisungen von den Ministerien. Ich war ja minderjährig. Hieß, dass ich noch zu meinem Geigenunterricht zu erscheinen habe. Also die öffentliche Wahrnehmung sollte ja gewährleistet bleiben. Ja. Also ich bin immer zur Hochschule jede Woche mit der Geige gegangen. Aber es war klar, diese Geige wird nie wieder ausgepackt. Also kein Unterricht mehr, keine Förderung, keine Konzerte, nichts. Also das heißt, von 0 auf 100 war ich absolut auf mich allein gestellt. Und das eben auf unbestimmt, weil es war ja zu dem Zeitpunkt noch vollkommen unklar, dass 89 die Mauer fallen würde, ja. Also zu dem Zeitpunkt war das alles ungewiss. Also, und man wusste eben auch, dass ich doch in gewisser Weise das Problem für diese Familienzusammenführung darstellen würde, weil der Staat eben doch in mich sozusagen schon investiert hatte und solche Fälle werden schwer behandelt. Also ich denke, für mich war es dann so, dass ich mir wirklich überlegt habe, es ist ja noch eine Extremsituation und auch in Notsituationen gibt es ja eigentlich zwei Wege. Entweder man verzweifelt, ja, und zerbricht an den Herausforderungen und an diesem Terror und den ganzen Geschichten. Man schafft es einfach seelisch nicht. Oder man entwickelt einen Kampfgeist und eine extreme Willensstärke. Und für mich auch rückblickend, glaube ich, als Typ ist sowieso gar nichts anderes in Frage gekommen. Also es war damals schon für mich klar, egal wie jung, also ich werde kämpfen und ich werde mich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Wie? Das wusste ich natürlich in diesem, sei es Schockmoment natürlich noch nicht. Ich war ja noch 13, ich wurde 14, glaube ich, dann relativ schnell. Ja, und habe mir dann doch relativ schnell angefangen, die großen Sinnfragen des Lebens zu stellen. Ne? Warum mache ich überhaupt Musik? Wozu ist Kunst im Allgemeinen eigentlich da? Und wo ist vielleicht auch mein Platz mit der Geige als Musiker? So, und das sind natürlich, also es war auch schlagartig die Kindheit einfach vorbei. Das muss man hier an dem Punkt natürlich auch, darf man nicht unterschlagen, weil in dem Alter hat man eigentlich noch andere, glaube ich, Ideen oder Gedanken im Kopf. Und das brach natürlich alles sofort weg. Und ich denke, für mich, ich glaube, so ein emotionales Schlüssel, was heißt Erlebnis, also Erkenntnis, war eigentlich eher, dass ich wirklich mir dann gedacht habe, Mensch, Musik, das ist doch wie ein Trumpf, es ist wie so ein Schatz, ja, den man hat, und das ist die emotionalste Sprache überhaupt in der Kunst, und die kann einem wirklich niemand nehmen. Und das war einfach, das war, glaube ich, so ziemlich am Anfang so einfach dieses Bewusstsein und diese Beschäftigung, ja, sofort anders einfach mit über alles nachdenken zu müssen. Da ging es dann innerlich etwas entspannter für mich weiter.
In der staatlichen Musikschule durften Sie Ihre Geige dann nicht mehr auspacken. Mhm. Wie haben denn darauf Ihre Lehrer reagiert, zu denen Sie ja sicherlich da auch schon eine emotionale Bindung hatten?
Ja, das ist auch eine bittere Erkenntnis gewesen, dass die Menschen, die bis gerade eben noch deine Freunde und wirklich Förderer waren, dieser Professor war am Abend, bevor diese Nachricht sozusagen offiziell wurde, dass mein Vater nicht wiederkehrt, war der noch um 10 Uhr abends bei mir persönlich zu Hause und hat mich unterrichtet, und von nächsten Tag an nie wieder. Und das muss man erstmal können. Und das ist schon, also ja, für mich als Kind war das einfach, ich konnte es nicht begreifen, ich konnte es natürlich nicht fassen, wie das möglich ist, ja.
Haben Sie Ihrem Vater auch so eine gewisse Schuld dann gegeben daran, oder wie haben Sie das gesehen damals?
Naja, es ist ja nun nicht so, dass man vielleicht auch im Vorfeld nun so gar nicht über gewisse Möglichkeiten oder Wege gesprochen hat. Ich weiß nur, dass das ja auch die Zeit war, in der ich auf den Menuhin-Wettbewerb in London vorbereitet worden bin. Und da wollten eigentlich meine Eltern, ja, ein Elternteil sozusagen mitreisen, und das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber das haben sie offen zur Sprache gebracht damals, und das wurde vom Staat nicht genehmigt. Also das heißt, insofern, es wurde schon auch thematisiert. Ich wusste, dass meine Eltern vielleicht diese Ideen und diese Pläne natürlich haben, wie können wir unsere Kinder irgendwie in die Freiheit bringen. Also insofern, ja, hätte ich meinem Vater natürlich niemals irgendwie im Vorwurf gemacht. Im Gegenteil, ich wusste, dass es ja auch für uns getan hat. Ne?
Franziska Pietsch über ihre Situation in den 80er Jahren. Sie hat mit mir vorab vor der Tonart Klassik gesprochen. Nach dem Familiennachzug erhielt sie im Westen schließlich wieder Unterricht, studierte später in den USA. Die USA, das Land, in das es auch den Komponisten Sergei Prokofjew zog, mit dem sich Pietsch intensiv beschäftigt hat. Prokofjew schrieb zahlreiche Werke während seiner Amerika-Periode. Später zog es ihn dann für Konzerte immer wieder zurück in die Sowjetunion, ehe er schließlich vollends zurückkehrte. An seiner ersten Sonate in F-Moll für Violine und Klavier arbeitete Prokofjew 8 Jahre lang. Am 23. Oktober 1946 war es dann schließlich soweit. David Oistrakh führte das Werk mit dem Pianisten Lev Oborin zum ersten Mal auf. Und er äußerte sich darüber mit den Worten: "Noch nie habe ich an einem Werk mit größerer Leidenschaft und Hingabe gearbeitet. Vor dem ersten öffentlichen Auftritt mit der Sonate konnte ich überhaupt nichts anderes spielen. Noch auch nur an etwas anderes denken", so äußerte sich David Oistrakh. Aus Prokofjews F-Moll-Sonate Opus 80 spielen Franziska Pietsch und Detlef Eisinger den dritten Satz, das Andante.
Thank you.
das Andante aus Sergei Prokofjews mit der Nummer 1 angeführten Sonate für Violine und Klavier wurde streng genommen erst vollendet, als Prokofjew seine zweite Sonate für Violine und Klavier bereits beendet hat. Das kompositorische Ideal der neuen Einfachheit verfolgte Prokofjew in seinen späteren Lebensjahren. Wirkte der Umgang mit Formen in seinen Werken mit Anfang 20 noch abstrakter, freier und experimenteller, so besann er sich in späteren Lebensjahren, wie auch in seiner zweiten Violinsonate, auf altbewährte Formmodelle. Für den finalen Satz der D-Dur-Sonate greift er etwa auf das Modell eines Rondos zurück, betitelt mit Allegro con Brio.
Thank you.
Die Violinistin Franziska Pietsch war in dieser Einspielung zu hören. Zusammen mit dem Pianisten Detlef Eisinger interpretierte sie den Schlusssatz aus Prokofjews zweiter Violinsonate in D-Dur, Opus 94b. Neben den zwei Violinsonaten für Violine und Klavier, es existiert noch eine weitere für Solo-Violine ohne Klavier, hat Pietsch auch die Violinkonzerte von Sergei Prokofjew zusammen mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin unter der Leitung von Christian Macellaru eingespielt. Die Einspielung wurde letzte Woche für die Longlist des Preises der deutschen Schallplattenkritik in der Kategorie Konzerte nominiert. Franziska Pietsch über Prokofjews erstes Violinkonzert.
Das erste ist total, also ich würde sagen, es sprüht vor Vitalität und Kraft. Es ist für mich, wie man so schön sagt, aus einem Guss einfach geschrieben. Aber was für mich eigentlich das Spezielle an dem ersten Konzert ist, dass ich sagen würde, innerlich hat er das noch ohne Barrieren, ohne Filter. Ja, geschrieben. Es ist unmittelbar, es ist direkt, es ist da, es ist Sprudel vor Leidenschaft und es ist ein Herzstück. Es ist sehr virtuos. Er hat einfach dort reingepackt, was man für einen Geiger eben so reinpacken kann, was man so erwartet, was einfach der Geiger auch entgegenkommt, wo man, also wenn man es kann, dass es auch wirklich richtig virtuos klingt und schwer klingt und trotzdem brillant und ja, einfach sehr leidenschaftlich.
Aus dem ersten Violinkonzert in D-Dur Opus 19 hören Sie den eröffnenden Andantino-Satz. Franziska Pietsch spielt zusammen mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin unter der Leitung von Christian Macellaru. Sie hörten das Andantino, den ersten Satz aus dem Violinkonzert in D-Dur von Sergei Prokofjew. Ich hatte vorhin schon die verschiedenen Lebensphasen Prokofjews angesprochen. Kurz vor seiner Auswanderung aus der Sowjetunion schrieb Prokofjew sein erstes Violinkonzert. Eine Uraufführung konnte erst nach der Ausreise realisiert werden. Lange Zeit fand sich kein Solist, bis schließlich Marcel Darrieux das Werk 1923 in Paris der Öffentlichkeit vorstellte. Das zweite Violinkonzert in G-Moll fällt hingegen in die Zeit der Wiederannäherung Prokofjews gegenüber seiner Heimat. Er schrieb es laut eigener Aussage in verschiedenen Ländern, als er sich bereits mit dem Gedanken der endgültigen Rückkehr auseinandersetzte. Franziska Pietsch über Prokofjews zweites Violinkonzert.
Bei dem zweiten ist eben ja dadurch, dass natürlich auch diese Ungewissheit da mitschwingt. Er wusste, er geht zurück. Er wusste aber auch, dass es sicherlich nicht ohne Kompromisse gehen wird. Er fing in der Zeit ja auch dann an, sich darüber natürlich Gedanken zu machen und hat sich eingeredet, glaube ich, dass Musik auch einen gesellschaftlichen Auftrag haben kann. Und inwieweit kann er sich da auch anpassen und so. Weil, wie gesagt, diese Sehnsucht nach der Heimat scheint bei ihm definitiv am Ende stärker gewesen zu sein als wie auch immer alles andere. So zum Beispiel Rachmaninow, ja, der ist nie dieser Sehnsucht nachgegangen. Der ist geblieben und bis zum Schluss, er ist nie wieder zurückgekehrt. Und das war bei Prokofjew schon immer anders. Also auch während des Exils ist er ja zurück, immer wieder, hat sogar konzertiert. Also er hat die Beziehung zu Russland immer gehalten und dann letztlich so. Also das heißt, diese ganze Auseinandersetzung, dass, wie gesagt, dieser Einfluss während der Exiljahre, die spielen ja alle in dieses Konzert mit rein. Und ich empfinde es vielleicht deshalb, vielleicht auch, keine Ahnung, noch aus anderen Gründen, ein etwas durchdachter und auch distanzierter. Und dieses Konzert, ja, wie soll ich sagen, ist auf jeden Fall sehr viel schwerer, dem wirklich auf den Ursprung zu kommen. Also wirklich diese Dimension dieses Konzerts wirklich zu begreifen und zu erfassen, muss man, glaube ich, mit Kopf und Herz, also wirklich beides, da muss man echt eintauchen, um dem gerecht zu werden. Und interessant übrigens, dass die sowjetische Musikkritik nach der Uraufführung Folgendes bemerkte, nämlich sie haben die Hinwendung zur Solo-Violine und zu dieser Vereinfachung als Verwirklichung des damals geltenden sowjetischen Ideals betrachtet, nämlich der einfachen und volkstümlichen Kunst. Was sie in meinen Augen aber nicht gesehen haben oder auch nicht sehen wollten, ist, dass dieses Konzert extreme Brüche hat. Das ist eben nicht wie beim ersten, dass es wirklich ein Guss ist, sondern diese unglaubliche einsame Lyrik, diese schöne, fast ein bisschen raue und verhaltene, sie bricht ja auch immer wieder ab. Also finde ich jedenfalls, das ist manchmal wirklich ohne Übergang und es ist sehr schwer, das eben zu einem wirklichen Guss am Ende zu verbinden. Und ich glaube, dass er damit sehr wohl auch Zeichen setzen wollte oder zum Beispiel irgendwo einfach ganz banal sagen würde, das ist eben nicht alles heil, die Welt ist nicht gut. Und er hat Zeit seines Lebens einfach versucht, egal in welcher Phase er, glaube ich, war, aber natürlich extrem in dem Moment, wo er dann auch wirklich zurückging, zu gucken, wie kann er sich selber einerseits treu bleiben, aber andererseits trotzdem sich eben in gewisser Weise auch anzupassen, damit es eben passt mit dem Regime. Deswegen wurde ihm ja auch oft Opportunismus vorgeworfen, ne? Was ich so nicht unbedingt nachvollziehen kann, aus zwei Gründen. Zum einen ist es, finde ich, sehr schwer, wenn man nicht selbst wirklich in so einer Extremsituation sich befindet, darüber zu urteilen. Also würde ich jetzt mal einfach aus meiner eigenen Erfahrung so sagen. Und zum anderen ist er für mich ein absoluter, natürlich Protagonist der russischen Musik, ja, egal wie man es nehmen will. Ja. Insofern kann ich diese Einschätzung nicht ganz teilen.
Franziska Pietsch über das zweite Violinkonzert in G-Moll Opus 63 von Sergei Prokofjew. Aus diesem hören Sie den ersten Satz im Allegro Moderato. Es spielt die eben zu hörende Violinistin Franziska Pietsch zusammen mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin unter der Leitung von Christian Macellaro. Thank you.
Thank you.
Mit Sergei Prokofjews zweiten Violinkonzert sind wir am Ende der zweiten Stunde der Tonart Klassik im Deutschlandfunk Kultur. Am Mikrofon ist für Sie Philipp Quiring. Franziska Pietsch habe ich Ende Dezember im Funkhaus am Hans-Rosenthal-Platz getroffen. Auszüge aus dem Gespräch konnten Sie in dieser Stunde hören. Die Prokofjew-Einspielungen Franziska Pietschs sind beim Label Audite erhältlich. Zwei Stunden mit klassischer Musik haben wir noch vor uns, wenn Sie mögen. In der kommenden wird dann der 22-jährige Sänger Aeneas Humm im Fokus stehen. Er hat eine, wie ich finde, erstaunliche Debüt-CD veröffentlicht und mit mir über Liederzyklen gesprochen, die Komponisten wie Alban Berg, Viktor Ullmann oder Richard Strauss geschrieben haben, als sie selbst noch sehr jung waren. Bis dahin und bis zu den Nachrichten hören Sie nun noch einen anderen Sänger, der Countertenor Franco Fagioli mit Cara Sposa Amante Cara aus Händels Rinaldo.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
3 Uhr die Nachrichten. In Los Angeles hat die Verleihung der Golden Globe